Überströmender Dank in dem kurzen Leben Joachim Neanders, wie der Neandertaler Urmensch zu seinem Namen kam. Wer kennt nicht jenen prähistorischen Neandertaler, dessen Knochenreste 1856 östlich von Düsseldorf an der Straße nach Mettmann gefunden wurden? Nur wenige aber werden wissen, dass jene uralten Überbleibsel aus längst verflossener Zeit ihren Namen einem umstrittenen christlichen Liederdichter verdanken. Wie das kommt, gehört zu jenen merkwürdigen Zufälligkeiten, wie das Leben so spielt. Man muss bis in das Jahr 1674 zurückgehen. Damals wurde ein junger Mann namens Joachim Neander mit 24 Jahren Rektor der Lateinschule der reformierten Gemeinde in Düsseldorf. So gewaltig der Titel klingen mag, das Amt war unbedeutend und armselig. Schließlich bestand die ganze Lateinschule nur aus zwei Klassen. Entsprechend kümmerlich war die Entlohnung. 78 Taler im Jahr, was man wirklich nur als Hungerlohn bezeichnen konnte. Zum Glück hatte der junge Mann noch keine Familie. Eigentlich wollte Neander Pfarrer werden, aber unzählige arbeitslose Bewerber bemühten sich damals um eine frei werdende Stelle. Bei der Jugend Neanders war es ganz unmöglich, auf ein Pfarramt berufen zu werden. So musste er sich mit der Schulmeisterstelle begnügen. Zu seinen freien Stunden wanderte er oft in jenes wildromantische Tal der Düssel hinaus, das der Stadt ihren Namen gab. In der Einsamkeit der Höhlen, Felsen und Schluchten des Kalksteingebirges dichtete und sang er seine unvergleichlich herrlichen Loblieder, die seitdem mit seinem Namen verknüpft sind. Dazu gehört der wohl bekannteste Choral, bei dem Neander neben dem Text auch die beliebte Melodie schuf. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, dich erhält, wie es dir selber gefällt, hast du nicht dieses verspüret? Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Heute ist leider die eindrucksvolle idyllische Landschaft und die reizvolle Felsklamm in diesem Tal nicht mehr zu sehen, weil die großen Gesteinswände im letzten Jahrhundert zur Gewinnung von Zement abgetragen wurden. Doch schon früh hat man dieses Tal in der Felsenschlucht nach jenem jugendlichen Dichter Neandertal genannt. Lange Zeit zeigte man auch noch bei Mettmann die Neanderhöhle, außerdem seine Kanzel und den Predigtstuhl, wo der junge Neander Gläubige aus dem benachbarten Bergischen Land traf und sich mit ihnen über der Bibel stärkte. Vor nichts hatte damals die organisierte Kirche so Angst wie vor solchen Versammlungen, wo sich jene Leute trafen, die nach Luthers Anregung mit Ernst Christen sein wollten. Das erregte bei der Kirchenbehörde das Misstrauen, dass sich diese Leute ganz bewusst von der kirchlichen Organisation, aber auch von der Theologie der Pfarrer lossagen wollten, um allein dem Wort der Bibel zu vertrauen. Man wollte ihnen nicht zugestehen, dass sie das Wort Gottes auch allein verstehen und auslegen könnten. Es sollte leider lange dauern, bis man in der Kirche entdeckte, dass solche biblischen Hausgruppen eine wunderbare Ergänzung kirchlichen Lebens sind. Damals aber wurden diese treuesten Glieder der Kirche mit heftigen Angriffen und haltlosen Verdächtigungen immer weiter von der verfassten Kirche fortgetrieben und ausgestoßen. Joachim Neander hatte als junger Mann klar die Notwendigkeit einer völligen Erneuerung kirchlichen Lebens von der Bibel her erkannt. Auf einer Studienreise lernte er in Frankfurt die Bibelstunden von Philipp Jakob Spener kennen und besuchte sie treu. Dort befreundete er sich auch mit dem Juristen Johann Jakob Schütz, der wie er selbst gerne geistliche Lieder dichtete. Dieser schuf das eindrückliche Lied »Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut«. Neander ging jetzt, nachdem der heftige Streit voll entbrannt war, geradlinig seinen Weg. Das obrigkeitliche Konsistorium sah in den heimlichen Zusammenkünften nur eine gefährliche Abspaltung, vermutete in der Schule Neanders gar eine Brutstätte offener Rebellion. Obwohl Neander schließlich völlig einlenkte und sich für die Versammlungen entschuldigte, musste er dennoch nach langwierigen Verhandlungen und Diskussionen sein Schulamt niederlegen. Niemand in der Gemeinde stand zu ihm. Das muss sehr bedrückend und demütigend für ihn gewesen sein. Neander wuchs in diesen schrecklichen Tiefen ganz stark in seinem Glauben. Er empfand alles nur als einen Sieg über sich selbst. Wo sollte er aber jetzt eine Arbeit finden? Noch mehrere Monate lebte Joachim Neander in Düsseldorf. Diese 5 Jahre in Düsseldorf waren der längste Abschnitt seines kurzen Erwachsenenlebens. Hier entstanden die meisten seiner Lieder. Die durch seine Arbeitslosigkeit bedingte Krise führte Neander wieder zurück in seine Heimatstadt Bremen. Dort war er 1650 in der Familie eines Lehrers an der Lateinschule geboren worden. Vom Großvater mütterlicherseits, der Kantor und Musiklehrer war, hatte der Enkel in besonderer Weise Gaben mitbekommen. Ganz entscheidend und einschneidend hatte Joachim Neander ein Erlebnis im Alter von 20 Jahren geprägt. In der aufstrebenden und vielfach auch gottlosen Stadt Bremen war damals ein biblischer Bußprediger namens Theodor Untereick in aller Mund. Die meisten spotteten über ihn. Auch Joachim Neander wollte sich daran beteiligen. Zusammen mit 2 Freunden traf er sich in der Kirche St. Martini, um Material über diesen Prediger zu sammeln, damit man ihn dann richtig lächerlich machen könnte. Was als Belustigung gedacht war, endete schließlich ganz anders. Das Wort des Predigers traf so tief ins Herz des jungen Theologiestudenten, dass er sich der Tränen nicht enthalten konnte. Auf dem Heimweg sagte er zu seinem Freund: »Ich muss zu dem Mann gehen und ihn noch weiter über den Zustand meines Herzens hören.« Neander bekehrte sich damals und fand in Theodor Untereick seinen geistlichen Vater und Seelsorger. Es war eine ganze Lebenswende. Wenig später griff er das unnütze Schulgeschwätz an, mit dem man auf den Akademien verführt wird. Er wollte allein eifrig Jesus Christus nachfolgen und in dem Buch der Schrift, der Natur und in sich selbst studieren. Jetzt im Alter von 29 Jahren, als ihm in Düsseldorf das Rektorenamt an der Lateinschule weggenommen worden war, kehrte der gescheiterte Joachim Neander wieder zu Theodor Untereick zurück und wurde bei ihm Hilfsprediger in St. Martini. Dabei war er immer noch nicht ordiniert, auch nicht verheiratet. Das Gehalt betrug weniger als die Hälfte der kargen Entlohnung, die er in Düsseldorf als Schulmann bekommen hatte. Man übertrug ihm die unwichtigen Gottesdienste morgens um 5 Uhr, bei denen außer einigen Marktfrauen eigentlich niemand teilnehmen konnte. Diese frühe Zeit an kalten Wintertagen in einer ungeheizten Kirche war wirklich nicht einladend. So hat sein Predigtdienst auch keinerlei Echo oder sonstige Wirkung hervorgerufen. Keine Predigt von Neander ist uns überliefert. Nach wenigen Monaten erkrankte Joachim Neander, vielleicht war es die Pest, und starb am Pfingstmontag 1680, gerade 30 Jahre alt. In seiner Sterbestunde ließ er sich die Worte aus dem Hebräerbrief vom großen Hohepriester und dem unvergleichlichen Opfer Jesu vorlesen. »Sind das nicht herrliche Kapitel?« fragte er. »Nun hat der Herr meine Rechnung gemacht.« »Ich will mich lieber zu Tode hoffen«, sagte er noch zu seinem Freund, »als durch Unglauben verloren gehen.« Und weiter: »Es geht meiner Seele wohl. Berge sollen weichen und Hügel sollen hinfallen, aber meine Gnade will ich nicht von dir nehmen.« Nicht einmal ein Grab ist von Joachim Neander geblieben, nur seine 72 Lieder. In seinem Todesjahr erschien die erste Sammlung mit 58 Liedern, die er Glaubens- und Liebesübung genannt hatte und die ein ungeahnter Erfolg wurde. Er hat es nicht mehr erlebt, seine Lieder aber werden weiter gesungen. Bei den wenigen deutschen Liedern, die in vielen Ländern der Welt Eingang gefunden haben und beliebt sind, steht an der Spitze dieses »Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren«. Man hat es das beste Loblied in deutscher Sprache genannt. »Hast du nicht dieses verspüret?« fragt Neander. »Der gnädige Gott regiert gewaltig und herrlich und hat über uns Ströme der Liebe regnen lassen.« Neander will die Seele aufrütteln, zum Lob ermuntern, herausreißen aus Nörgelei und kritisieren. Ausgerechnet er, der in seinem kurzen Leben von seinen Zeitgenossen fast vollständig verkannt und zur Seite gedrängt wurde. »Vergiss es nicht«, mahnt Neander. Er meint aber die übermächtige Güte Gottes, nicht das ihm widerfahrende Unrecht von sterblichen Menschen. So betet er diesen mächtigen Herrn an und schuf zu seinem Lied auch gleich die mitreißende Melodie. Wunderbarer König, Herrscher von uns allen, lass dir unser Lob gefallen. Deine Vatergüte hast du lassen fließen, ob wir schon dich oft verließen. Hilf uns noch, stärk uns doch, lass die Zunge singen, lass die Stimme klingen. O du meine Seele, singe fröhlich, singe, singe deine Glaubenslieder. Was den Odem holet, jauchze, preise, klinge, wirf dich in den Staub darnieder. Er ist Gott, Zebaoth, er nur ist zu loben, hier und ewig droben. Durch Neander begann eine ganz neue Singbewegung in den reformierten Kirchen, wo nur die vertonten Psalmen gesungen wurden. Mit seinen Liedern brach sich ein neuer Stil des Gotteslobes Bahn. In seinem Abendlied »Der Tag ist hin« singt Neander: »Lob, Preis und Dank sei dir, mein Gott, gesungen. Dir sei die Ehr, dass alles wohl gelungen, nach deinem Rat, ob ich's gleich nicht verstehe. Du bist gerecht, es gehe, wie es gehe. Nur eines ist, das mich empfindlich quälet, Beständigkeit im Guten mir noch fehlet. Das weißt du wohl, o Herzenskündiger, ich strauchle noch wie ein Unmündiger. Vergib es, Herr, was mir sagt mein Gewissen, Welt, Teufel, Sünd hat mich von dir gerissen. Es ist mir leid, ich stell mich wieder ein, da ist die Hand, du mein und ich bin dein. Israels Schutz, mein Hüter und mein Hirte, zu meinem Trost dein sieghaft Schwert umgürte. Bewahre mich durch deine große Macht, wenn mir der Feind nach meiner Seele tracht.« Joachim Neander konnte sich freuen an Himmel, Erde, Luft und Meer, die des Schöpfers Ehr bezeugen. Er schließt dieses Reiselied zu Land und Wasser mit der Strophe: »Ach mein Gott, wie wunderbar stellst du dich der Seele dar! Drücke stets in meinen Sinn, was du bist und was ich bin.« Von einem großen Heimweh nach dem Thron des Ehrenkönigs spricht der junge Joachim Neander in seinem Lied »Sieh, hier bin ich, Ehrenkönig«, wo er sich selbst als rasch zerfallende Asche und Ton erkennt. Dieses Lied schließt mit der Strophe: »Dieser Zeiten Eitelkeiten, Reichtum, Wollust, Ehr und Freud sind nur Schmerzen meinem Herzen, welches sucht die Ewigkeit. Lass dich finden, großer Gott, ich bin bereit.«